Heute Abend beginnen wir mit dem diesjährigen Vortragszyklus über Samsara, dieses Bild da. Wird Samsara genannt. Es gibt noch andere Benennungen für diese Darstellung. Und Samsara, vielleicht klingelt es da bei euch, vielleicht haben die einen oder anderen den Film gesehen, Samsara. Den habe ich vorhin gesucht in meinen DVDs, den habe ich noch nicht gefunden. Der war, ich weiß nicht, vor 5 Jahren oder so, vielleicht schon länger.
10
schon? Okay, schon 10. War der in den Kinos, ein sehr langer Film, ein bilderreichen, ein sehenswerter Film, da wird nicht praktisch eigentlich gar nicht gesprochen. Es ist eine Aneinanderreihung von ganz vielen Bildern aus Filmsequenzen aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Lebensgebieten, ein sehenswerter Film. Und der hat vielleicht diesen Begriff Samsara bei uns bekannter gemacht, ohne dass die ihn vielleicht auch gesehen haben, wirklich den Hintergrund oder was das eigentlich heißt oder bedeutet, wirklich tiefer kennengelernt haben. Und also es geht in diesem Jahr um dieses Thema Samsara. Das könnte man übersetzen mit Lebensrat. Ihr seht auch Rat der Existenzen, Rat des Werdens, Samsara eben oder Bhavaka. Noch andere Ausdrücke dafür. Es hat ein Rad im Zentrum. Ein Rad kennen wir auch, so dass dieses Bild eines Lebensrades kennen wir auch in unserem Kulturkreis. Es gibt manchmal in Kathedralen so große in den Seitenschiff oder so große Räder, wo auch das Leben dargestellt wird, teilweise von einem Kleinkind bis zum Greis, zum Tod. Also so Lebensräder oder so Totentanzzyklen gibt es eigentlich auch bei uns. Dieses Bild, wie bin ich jetzt auf das gekommen? Ich kannte das schon. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal vor eben noch länger als diese 10 Jahre Samsara, war mal eine große Ausstellung bei uns im nicht im Naturhistorischen, in dem nebendran.
Museum der Kulturen.
Museum der Kulturen war eine Ausstellung über tibetische Kunst. Und die ging ich anschauen und ich fühlte mich eher davon abgestoßen. Es waren alles solche Bilder und kam nicht raus und zwar fremd und eigenartig, das weiß ich noch. Komischerweise, als ich dieses Bild jetzt dann wieder sah, hat mich das irgendwie angesprochen. Und ich bin eigentlich auf dieses Bild gekommen, über ein Buch. Das hat mich einfach wieder dann, weil das hat sich befasst sich mit dem. Das liegt hinten auch auf. Das heißt Gedanken ohne Denker und ist von Mark Epstein. Das wurde mir vor 3-4 Jahren mal empfohlen. Ich habe es dann auch gekauft, aber nicht gelesen. Jetzt habe ich es gelesen. Und das ist ein sehr gutes Buch. Kann ich wirklich allen empfehlen. Ist leider das einzige von ihm auf Deutsch. Es gibt noch weitere auf Englisch. Der Mark Epstein ist Psychiater, Psychoanalytiker. Seit vielen Jahren, ist etwa 64, so, also in den 60ern, er lebt in Amerika und ist neben dem, dass er eben wirklich Psychiater ist, also auch medizinische Ausbildung, psychiatrische, therapeutische Ausbildung, ist er Schüler von Jack Kornfield, hatten wir auch schon, auch ein bekannter amerikanischer Psychiater, aber eben auch Dharma-Lehrer, von Joseph Goldstein, von Sharon Salzberg, bekannte Lehrerinnen und Lehrer, die auch wieder sehr eng verbandelt sind mit Fred von Almen, der Beatenberg hat, auch Jack Kornfield, Sharon Salzberg waren auch immer wieder in Beatenberg, also sind wieder Lehrer und Lehrerkollegen von meinen Lehrern. Und dieser Mark Epstein, das ist wirklich ein sehr lesenswertes Buch, weil er heißt auch im Untertitel Wechselspiel Buddhismus und Psychotherapie und das hält dieses Buch. Er bringt wirklich auf eine tolle Art und Weise zusammen, was bedeutet eigentlich jetzt buddhistische Belehrung, Therapie im Sinne von einem Heilsweg und psychotherapeutischen Weg, Ansätze eben auch im Sinne von um psychische Gesundheit herzustellen. Und er beginnt das Buch indem er eben auf dieses Bild da Bezug nimmt, und deshalb bin ich nochmal auf dieses Buch gekommen. Und ich werde manchmal auch in heute Abend sicher, aber auch sicher in den nächsten Abenden auf dieses Buch, aber auf weitere Bücher von ihm, aber nicht auch auf anderes Bezug nehmen. Die Zitate, die ihr hinten auf dem Blatt habt mit den Beschriftungen, die stammen aus diesem Buch. Und weil ich das so toll fand, habe ich das schon x-mal gekauft, auch schon ein paar Mal verschenkt. Ich kann es euch jetzt nicht allen schenken, das wäre dann schon teuer, aber es liegen ein paar Exemplare hinten und ihr seht den Preis hinten drauf. Ich könnte sie einfach kaufen, wenn ihr möchtet. Ist wirklich lesenswert und eben auf Deutsch. Also das ist etwas so die Basis oder der Ausgangspunkt, warum ich darauf gekommen bin. Und vielleicht jetzt, was hat mich dann angesprochen, neben dem, dass ich es eigentlich noch schön finde irgendwie. Also die Farbe, ich habe auch gerne rot, muss man sagen. Ich habe oft einen roten Schal an, also ist viel rot drin, aber nicht nur die Farbe, irgendwie hat es mich angesprochen. Und ja, weshalb finde ich es eben sinnvoll, sich jetzt mit so einem Bild auseinanderzusetzen? Eigentlich, wenn wir uns überlegen, um was es ja in dieser Achtsamkeitspraxis oder buddhistischer Belehrung ja geht, die schon sich vielleicht länger mit dem beschäftigt haben oder schon Abenden waren, die wissen das. Der Buddha, der hat nach seinem Erleuchtungserleben und nachdem er die Erleuchtung gefunden hat, hat er angefangen zu lehren, hat schnell eine immer größer werdende Schülerinnen- und Schülerzahl um sich versammelt und hat eigentlich etwa 60 Jahre lang, 50, so ungefähr mit 80 verstorben, ungefähr 50 Jahre lang hat er gelehrt. Und in seiner ersten Lehrrede, da hat er die vier edlen Wahrheiten verkündet, das war auch schon Thema in einem Vortragszyklus von vor einigen Jahren. Und die erste edle Wahrheit ist, es gibt Leiden. Eigentlich, wenn wir, und Leiden tönt jetzt immer so, ja, wir leiden, wir haben wahrscheinlich nicht das Gefühl, wir leiden gerade im Moment. Aber die Frage ist, sind wir vollständig zufrieden und im Lot? Wirklich, brauchen wir gar nichts mehr, ist einfach alles okay. Und zwar fortwährend. Oder sind wir immer wieder in einem Modus, wo uns doch noch was fehlt, etwas stört, jemand stört, ich mich selber störe, ich noch etwas anderes möchte, auch nur ganz Kleines. Weil ich einfach im Widerstand bin mit meinem Erleben. Oder im Begehrensmodus. Das ist Leiden. Leiden ist ja auch übersetzt, dieses Wort Dukkha. Dukkha ist ein Pali-Wort, das war die damalige Sprache Buddhas, eine ausgestorbene Sprache wie Latein. Und Dukkha bezeichnet auch die Narbe eines Rades. Also alte Wagenräder, die hatten ja keine Kugellager, das war einfach ein Loch und dadurch geht eine Achse. Und dann dreht das da, oder, und hat eigentlich starke Reibung, andere als unser heutiger Kugellager, und durch dies gibt es so wie Abrieb. Und wird immer schwarz da drin. Und diese Reibung eigentlich, das ist Leiden, dieses Dukkha. Immer in Reibung, in leichtem oder größerem Widerstand sein. Das kann sein, ich bin ganz leicht unzufrieden, weil ich hasse jemanden, oder ich bin extrem traurig, weil ich jemanden verloren habe, oder weil jemand erkrankt ist, oder ich selber erkrankt, ich bin im Widerspann, ich bin nicht mit dem, wie es gerade ist. Und diese Reibung wie ein Rad, das ist Dukkha. Und diese erste edle Wahrheit, es folgen dann noch drei weitere, diese edle Wahrheit, da verkündet er eigentlich Leid. Und die weiteren vier edlen Wahrheiten sind dann, es gibt Leiden, dieses Leiden hat Ursachen, es gibt Begründe dafür, und es gibt am Schluss in der vierten edlen Wahrheit, es gibt einen Weg zur Befreiung von diesem Leiden. Und diese 50 Jahre Lebenszeit, die Buddha noch verblieben sind nach seiner Erleuchtung, die hat er eigentlich genutzt dazu, erstens aufzuzeigen, ja, was ist eigentlich alles Leiden? Was sind die Ursachen für dieses Leiden? Und was ist der Befreiungsweg für dieses Leiden? Und dieses Bild da zeigt eigentlich erstens mal auf, was ist Leiden? Und zeigt auch auf, was sind Ursachen für dieses Leiden und auch Möglichkeiten, wie dieses Leid beendet werden kann. Also es sind ganz viele Belehrungen und wichtige Belehrungen tauchen in diesen Symbolen und diesen Darstellungen wieder auf. Und deshalb, wenn wir uns das so etwas vergegenwärtigt haben, ich denke oft so in Bildern, die schon länger an meinem Vortrag waren, die wissen auch, ich versuche immer etwas zu symbolisieren, bildhaft darzustellen, das hilft mir selber, das zu merken. Und deshalb auch sind diese Bilder da, wie auch unsere Bilder in den Kirchen, die Kreuzwege, die in den katholischen Kirchen sind, oder die Bildfenster, die Bildermalereien in den Kirchen, die waren ja früher auch dafür gedacht, dass ungebildete Leute, die nicht schreiben konnten, eigentlich nachvollziehen konnten in diesen Bildern, praktisch Comics an den Wänden, die Geschichte Jesu oder von Heiligen und so weiter. Und diese Bilder, ich war noch nie in Asien, aber wenn man das nachliest, an vielen buddhistischen Tempeln in Asien findet man am Außen diese Bilder, auch da, wo die Leute oft stehen müssen, weil sie vielleicht keinen Platz mehr haben oder nicht rein können. Dann haben sie dieses Bild vor Augen und ist im Prinzip so wie auch ein Meditationsobjekt oder Kontemplation. Ich kann mir das anschauen, ich kann daran mich orientieren, ich kann mich daran erinnern. Und ich denke eben auch, obwohl wir jetzt noch nicht lesen können und schreiben, kann es eben auch uns helfen, auf eine andere Art bildhaft diese Belehrungen, um die es da geht, hier wieder einordnen. Und es kann uns vielleicht auf eine andere Art helfen, uns auch in diesem, sagen wir jetzt, Leiden oder in dieser Unzufriedenheit wie eine Orientierung zu finden. Aha, da gibt's, das kann man irgendwie einordnen, da kommt von dem und dem. Es kann einem wie helfen, auch den eigenen inneren Erlebenszustand, den man vielleicht hat, einzuordnen. Und vor allem, also das finde ich faszinierend an dem, dieses Bild da, also nicht genau dieses, es gibt ganz unterschiedliche Darstellungen, aber sie sind immer sehr ähnlich, haben immer dieselben Symbole drauf, die gleiche Darstellung. Es gibt unzählige, wenn man da im Internet mal recherchiert, gibt es ganz viele Bilder von dem, das ist jetzt eher ein moderneres, ein neueres, aber sind alle sehr ähnlich. Und diese Bilder helfen eben der Orientierung einerseits, und jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte, kommt dann wieder. Diese Bilder helfen uns eben, uns wirklich da zu orientieren. Und was ich jetzt eigentlich machen möchte, heute Abend, dass ich über dieses Bild einfach mal so grob mal sagen will, was ist da überhaupt drauf, um was geht es da, und wir werden dann in den kommenden Abenden dann einzelne Bereiche dieses Bildes uns dann wirklich näher vornehmen und wirklich dann in die Tiefe gehen. Und immer wieder das ganze Bild im Fokus haben, dann wieder in die Tiefe gehen. Und eigentlich so uns durch dieses Bild in diesem Jahr durcharbeiten. Und ihr werdet sicher eben auch erkennen, da nebendran, da steht ja das Symbol oder das Modell vom letztjährigen Vortragszyklus. Das ist so eine Eigenkonstruktion, plus minus. Die habe ich das letzte Jahr eigentlich erläutert. Das da. Und hier hat es auf der unteren und oberen Ebene hat es auch so sechs Bereiche. Es hat ein Zentrum und es hat vier Farben ringsum. Und wir werden dann sehen, diese Bereiche, um die es hier ging, die tauchen auch wieder in diesem Bild da auf. Und jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich vorhin sagen wollte. Was ich tröstlich an dem Bild finde, wir haben ja immer, also mir geht es so, vielleicht euch auch, wir haben immer wieder das Gefühl, ja, also dass ich jetzt so wütend bin oder ich bin irgendwie gerade verstrickt oder ich bin nicht präsent, das ist eigentlich mein Problem, alle anderen geht es besser, die können das schon, oder ich bin alleine mit meiner Trauer, mit meinen Sorgen. Und dieses Bild oder diese Art Darstellung, die ist uralt, die ist vielleicht 2000 Jahre alt oder so, in verschiedenen Schattierungen. Das heißt, dass das so gemalt wurde, dieses Leid, den Menschen geht schon lange so. Ich bin da nicht alleine damit. Schon nur das, in dem, um das der hier geht, bin ich nicht allein, ich mache nicht einfach was falsch. Es scheint ein Grund, eine Grundthematik von uns Menschen zu sein, selbst in Asien, die lebten damals ganz anders, oder? Und auch heute noch zum Teil, die sind nicht in einer solch durchgestressten, getakteten Konsumgesellschaft, in Asien zum Teil nicht auch, vielleicht noch mehr, es gibt Bereiche, wo das nicht so ist. Und selbst da in einer ganz anderen Zeit, in einer ganz anderen Kultur, in einem ganz anderen Umfeld, sind die Themen, die da drauf sind, sind die gleichen Themen, die wir haben, die wir heute noch haben. Und das zeigt einfach auch, ja, wir sind mit dem nicht allein, wir alle sind mit dem unterschiedlich beschäftigt, das werden wir dann sehen, wenn wir uns mit dem auseinandersetzen, aber alleine schon das ist das Tröstliche, wenn man das Bild anschaut, das ist alt, es ist eigentlich eine Art Leitlandkarte, könnte man sagen, tönt jetzt nicht sehr, sehr motivierend, sich mit dem auseinanderzusetzen, aber es ist so eine Darstellung, wie wir uns durchs Leben bewegen auf eine Art und Weise, dass wir immer wieder unzufrieden sind, um jetzt das Wort Leid nicht zu nehmen, oder uns leicht stressen mit irgendwas. Und das ist eigentlich eine Darstellung von dem. Und es ist nicht nur die Darstellung von dem, sondern sind auch Lösungsansätze da drin eben enthalten. Und sie helfen uns, in dem vielleicht manchmal Verlorensein von unserem Erleben, uns da drin zu orientieren. Deshalb finde ich das so faszinierend, dass es so alt ist. Es ist immer noch wahr, wenn man sich das auseinandersetzt. Ich finde das wirklich zutiefst faszinierend. Und deshalb habe ich plötzlich gefunden, hey, das wäre doch wirklich ein tolles Thema. Und habe mir dann das Bild bestellt und mich begonnen, mich da immer mehr einzulesen. Und ich weiß auch noch lange nicht alles von dem Bild. Und werde mit euch mich da einbreinbuddeln in diesem Jahr. So. Also das merke ich vielleicht so zur Vorgeschichte, was das Bild überhaupt so soll, warum ich es auch toll finde. Und es kann deshalb auch wirklich so eine Inspiration sein zur Ordnung unseres eigenen Praxis und unseres Erlebens. Kann uns dabei helfen. Und können wir vielleicht auch erkunden miteinander in diesem Jahr. Und jetzt schauen wir einmal etwas, was denn so auf dem Bild ist. Wir machen uns etwas bekannt mit dem, was da so drauf ist. Zuerst mal sehen wir, da gibt es so eine Art Monster, oder? Also eigentlich furchterregend irgendwie. Und dieses Art Monster, dieses rote Monster, das hält in seinen Klauen, so zwischen Füßen und Armen eingeklemmt, so eine Art eben Rad, so ein Lebensrad. Wir haben hier sich verabschiedet, aber ein bisschen wurscht. Also, da jetzt, da haben wir hier den Kopf, wir haben da die Arme mit diesen Klauen, seine Beine und dazwischen mehrere Räder oder mehrere kreisförmige Darstellungen. Und dieses Monster jetzt, oder wie man dem sagen kann, das gibt verschiedene Interpretationen, was das ist. Eine Interpretation, ihr seht da, das steht oben, nein, hier ist ja hier drauf geschrieben, ja. Also hier steht das oben auf eurem Bild, Krone von, also da, das ist der Yama oder Mara, hier geschrieben, Mara. Gibt es auch einen Vornamen Mara, noch ein schöner Name eigentlich. Aber Mara ist eigentlich Teufel. Ist eine Art Teufel, ein Dämon. Oder Mara taucht zum Beispiel auf, die vielleicht etwas mit Bibel familiär noch sind, die wissen, dass Jesus in die Wüste ging und auf den Berg vom Teufel versucht wurde, bevor er dann sich auf den Weg gemacht hat, praktisch zu lehren und auch praktisch seine Aufgabe anzutreten. Wurde er versucht vom Teufel, der hat ihm Ländereien gezeigt und Reichtum und du könntest reich sein, wenn du dich mir unterwirfst. Und dieses Bild, dieser Teufel, den der Jesus versucht hat, das war das Ähnliche, bevor Buddha zur Erleuchtung fand, in dieser lange Zeit, also er ist dann mehr als ein paar Tage unter dem Baum gesessen und in dieser Vollmondnacht wurde er vom Teufel versucht, diesen Mara und seinen Töchtern Und die haben ihm auch so Reichtum und alles, was er sich nur wünscht, vorgegaukelt und schöne Gespielinnen und Macht und Einfluss und so. Und das ist eine Darstellung, das könnte Mara sein, also das eine, also der Versuchung, der immer sagt, es könnte immer noch was mehr sein, du könntest doch noch haben und so. Oder eine andere Darstellung ist Yama, und Yama ist so die Darstellung eigentlich von Vergänglichkeit. Also dieses Rad wird gehalten von Vergänglichkeit, das ist permanent im Fluss. Oder auch, das wäre sehr die Interpretation, die Mark Epstein in seinem Buch gegen Ende dann bringt, es ist eigentlich ein Bild für unser Ego. Wie wir die Welt sehen, unser Ich, ist das, was dieses Rad des Leidens in Bewegung hält. Das ist nochmal eine andere Interpretation. Also es gibt verschiedene Interpretationen, was das ist. Ist also dieser Mara oder Yama. Und dass es etwas mit dem Ich zu tun hat, ist deshalb für mich, obwohl ich da jetzt gar nicht irgendwie Bildexperte und guter Logo oder irgend sowas bin, überhaupt nicht, da würde ich mich jetzt also was anmaßen, überhaupt nicht, aber dass diese Interpretation von Epstein nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, finde ich deshalb, weil hier oben, da gibt es so fünf. Gestern haben ein paar gemeint, das seien Clowns, könnten schon auch sein, aber es sind etwas, Clowns haben ja was Gefürchtiges irgendwo, also die Clowns da in sehr furchterregende Clowns, das sind eigentlich eher Totenköpfe, und es sind fünf Stück, und diese fünf Totenköpfe, die symbolisieren, die sind in der Krone praktisch von diesem Dämon. Und die symbolisieren die fünf Skandas. Hatten wir auch schon mal behandelt, in längerer Zeit im Vortrag. Das sind die sogenannten fünf Greifhaufen oder die fünf Daseinshaufen, die fünf Aggregate. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Wir werden uns dann an einem Abend noch mit dem auseinandersetzen. Und diese fünf Totenköpfe oder eben diese Skandas, die sind eigentlich ein Versuch zu beschreiben, was eben Ich ist. Also was ist eigentlich das, was wir als Ich, als Selbst bezeichnen? Und jeder von diesen steht dann für was, da gehen wir dann später nochmal drauf ein. Und weil die nicht dieses praktisch dieses Symbol von dem, was wir als Ego oder Ich bezeichnen würden, in der Krone sind von diesem Dämon, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es wirklich etwas hat. Also dieses ganze Leidensszenario wird gehalten von einer Art, wie wir uns selbst erleben und definieren. Und dieses Erwachen, also Buddha ist ja heißt der Erwachte, der Erleuchtete, und eigentlich ist er wie aus einem Traum erwacht, er ist aus einer Illusion erwacht. Er hatte vor seiner Erleuchtung, wie wir eben auch, nehmen wir die Wirklichkeit auf eine Art und Weise wahr, die der Wirklichkeit nicht entspricht. Die scheint der zwar zu entsprechen, ist auch oft praktisch unser Erleben, aber dass wir eben uns immer wieder reiben und in Leiden kommen, hat damit zu tun, dass wir den Dingen in einer falschen Sicht begegnen, und zu diesen Dingen gehören auch wir selbst. Wir haben ein Bild von uns, das der Realität nicht wirklich entspricht. Und das führt dazu, das hat mal Fred von Arnim in einem seiner Bücher schön beschrieben, wenn wir Schach spielen wollen oder irgendein Brettspiel oder irgendein Spiel, völlig egal welches, dann hat das Regeln. Und wenn wir das nicht nach den Regeln spielen wollen, dann haben wir ein Problem. Also unsere Mitspieler machen dann nicht mehr mit, oder wir können mit dem Spiel eigentlich spielen. Oder wenn wir im Rechtsverkehr finden, wir müssen jetzt links fahren, die Geister fahren, dann haben wir ein Problem. Also es ist eigentlich so, als würden wir mit einer der Wirklichkeit nicht entsprechenden Sicht von uns und unserer Umgebung und dem anderen sind wir unterwegs. Und weil wir in einer nicht ganz der Wirklichkeit entsprechenden Sicht unterwegs sind, führt dies dazu, dass wir immer wieder uns reiben, im Widerstand sind. Und Erleuchtung oder Erwachen heißt eigentlich, ich komme zu einer rechten Sicht, zu einer Sicht, die der Realität effektiv entspricht. Ich lebe nicht mehr in einer falschen Sicht der Dinge. ich erkenne wirklich, wie es im tiefsten ist. Und ich habe nicht ein falsches Bild von dem, wie es ist. Und das ist eigentlich das Thema grundsätzlich dieser Belehrungen. Ich habe auch zwei so Bücher mitgebracht, nur zum zeigen, das wird häufig in buddhistischer Literatur gebraucht. Es geht darum zu erkennen, wie es ist. Und diese beiden Bücher finde ich deshalb, ich finde sie einfach toll gestaltet, aber sind auch toll zum Lesen. Aber die haben den Titel, wie es ist. Zwei Bände, wie es ist. Das ist ein ganz berühmter Lehrer. Tulkurgen Rinpoche lebt nicht mehr, hat aber ebenso oder beide noch berühmtere Söhne, vier Stück oder fünf. Vier von denen sind selber bekannte Lehrer, habe ich auch schon. Jogni Rinpoche zum Beispiel ist einer, oder Nyingma Rinpoche, Migyo Rinpoche, das sind alles bekannte zeitgenössische Lehrer. Und es sind faszinierende Bücher, er versucht darin zu beschreiben, wie es eben ist. Und dieses zu beschreiben ist ganz schwierig, weil es sich oft der Sprachebene entzieht. Deshalb gibt es auch so viele Bücher, man muss es immer wieder neu versuchen zu sagen. Eigentlich geht es darum, wenn wir da die richtige Sicht von dem hätten, dann wäre es gar kein Rat des Leidens mehr, sondern wäre das Nirvana, also der Ort der Befreiung. Das ist nicht so sehr ein physischer Ort hier, der dargestellt wird, sondern es ist eine Art, wie wir die Dinge sehen und erleben. Und nur weil wir könnten, das gibt das Paradies im Sinne des Buddhismus, oder die Erleuchtung ist nicht an einem anderen Ort, sondern sie ist da. Wir sind eigentlich schon im Paradies, wir sehen es nur nicht. Schon verrückt eigentlich, ja, wenn es wirklich so ist. Und eigentlich ist das eine Darstellung dieser falschen Sicht und wie diese falsche Sicht entsteht. Und wenn man nicht die Ursachen kennt, dann besteht die Möglichkeit, dass sich diese Sicht ändert und dass man plötzlich klarer sieht. Und um das geht es hier an dieser Darstellung. Und deshalb gibt es in diesem Dämon da oben, der hat nicht nur zwei Augen, sondern komischerweise drei. Und das ist so ein Weisheitsauge. Der sieht die Vergänglichkeit, die fließende Veränderlichkeit von allem. Und wir können sagen, das ist schon gesagt, das könnte die Vergänglichkeit sein. Und diese Vergänglichkeit, da können wir später auch nochmal darauf zurück, am nächsten Abend auch, unsere Art, wie wir wahrnehmen, wie unsere Wahrnehmung auch unsere Sprache, unser Denken gestrickt ist, sind wir darauf angelegt, eigentlich Fließendes zu stabilisieren, und wir erkennen oft nicht, dass es fließt und verhalten uns, als wäre es stabil, aber weil es nicht stabil ist, sondern fließt, kommen wir notwendigerweise in Widerstand. Also das ist ein Punkt, deshalb auch dieses dritte Auge symbolisiert dieses Sehen dieser fließenden Veränderlichkeit. Also das wäre so der Rahmen da. Da oben gibt es zwei Darstellungen, das da ist Buddha. Und da ist auf dieser Darstellung ganz klein, auf anderen Bildern von diesem Samsara, ist oft ein großer Vollmond. Das ist ein ganz kleiner Vollmond da, er sieht mehr aus wie ein Stern. Aber heißt, Buddha wurde in einer Vollmondnacht erleuchtet, deshalb ist das auch so das Symbol für Erleuchtung, für Erwachen. Und dieser Buddha, der weiß darüber, und darüber sieht auch aus wie ein Buddha, ist aber so ein Bodhisattva. Also es gibt in der tibetischen Bildkosmologie gibt es nicht nur den Buddha, sondern dieser Buddha hat wie so innere Zustände, und die werden wieder wie bildlich, das sind keine Götter oder so, sondern es sind einfach Darstellungen von Persönlichkeits- oder Anteilen des Buddhas, würde ich mal sagen. Und das da ist Avalokiteshvara. Das ist so der Buddha des Mitgefühls. Und er weist hier auf diesen Buddha des Mitgefühls und sagt, weil hier verstrickt zu sein in dem da, das ist leidhaft. Und vielleicht habt ihr euch, als ich vorhin in der Meditation euch sagte, erinnert euch an Personen, denen ihr heute begegnet seid, und erinnert euch, wie es denen ging. Vielleicht seid ihr auch jemandem begegnet, von dem ihr zumindest annahmt, dem geht es nicht so gut. Und je nachdem, wie wir das sehen, dann steht in uns so ein Mitgefühl. Und wenn wir nicht selber sehen, wie wir verstrickt in dem sind und andere aber auch, dann entsteht eigentlich Mitgefühl. Und dieser andere Daten von diesem Avalokiteshvara tauchen dann in all diesen Bildern da wieder ganz klein wieder auf. Wir werden dem immer wieder begegnen. Also Buddha weist eigentlich auf das Mitgefühl und auf die Erkenntnis da oben. Und dann hat eben dieser Mara, der Yama, hat dieses Rad in den seinen Klauen. Und das hat so verschiedene Ebenen. Und wenn wir da mal schauen, fangen wir im Zentrum an, da drin. Das könnt ihr jetzt von hinten nicht sehen, aber wohl auf euren Bildern da. Da gibt es so drei Tiere. Und das untere da ist so ein, soll ein Schwein darstellen. Sieht eher aus wie ein Wildschwein. So grau. Ein Schwein. Und dieses Schwein hat praktisch in seiner Schnauze, oder seiner Schnauze kommt wie ein Vogel. Könnte ein Hahn sein. Oder ja, einfach eine Art Vogel. Und dieser wieder dann hat eine Schlange. Und diese drei Tiere sind hier im Zentrum. Und diese drei Tiere, die symbolisieren, ihr habt das auf dem Bild hier mit der Schrift, das sind die drei Grundübel, eigentlich aus denen alles Leiden, dieser ganze Leidenskosmos da eigentlich daraus entsteht. Und das Wichtigste von dem ist wieder dieses Unwissen, symbolisiert durch dieses Schwein. Und Unwissen heißt wieder, nicht einfach, ich weiß nicht, wie jetzt, was das ist, sondern Unwissen heißt, ich erkenne primär nicht, wie es wirklich ist. Ich selber und meine Umgebung. Ich erkenne das nicht. Ich bin verstrickt in einer falschen Ansicht. Und Wissen wäre, ich erkenne, wie es ist. Und aus diesem Unwissen heraus resultieren die beiden anderen Grundübel einig, symbolisiert dann eben durch den Hahn. Das wäre das Begehren. Es ist nie genug. Es muss immer noch leicht anders sein. Und ich gebe diesem Begehren dauernd nach. Immer wieder. Oder, das heißt die andere Seite der gleichen Münze, ich will etwas, respektive ich will etwas nicht. Das geht gar nicht, man hat immer eigentlich beide Aspekte. Ich möchte, dass es wärmer ist, das heißt, mir ist es jetzt zu kalt. Ich will nicht diese Temperatur jetzt, ich will was anderes. Und die drei da, die sind im Zentrum. Und aus denen heraus entsteht dieser Leidenskosmos, dieses leidhafte Erleben. Und es geht eigentlich darum, dies immer tiefer zu verstehen und zu sehen, nicht nur intellektuell, das ist jetzt offensichtlich, ja, kann man jetzt begreifen, aber das wirklich zu sehen und zu verstehen. Und darum geht es. Und vor allem dann hier dieses Unwissen, hier symbolisiert durch das Schwein, bezieht sich, ich weiß gar nicht, dass es das alles gibt hier. Und ich weiß insbesondere auch nicht, was diese fünf Totenköpfe hier oben wirklich bedeuten. Nämlich, was ist wirklich ich? Das ist gemeint mit Unwissen. Da werden wir uns am nächsten Abend vertieft damit auseinandersetzen. Und dann folgt da drumherum ein erster Kreis. Und der ist so halbiert. Da gibt es rechts einen dunklen Teil und links einen helleren Teil. Und was sieht man da drin? Da sieht man so im schwarzen Teil sieht man so Menschen, die sind wie aneinander gebunden so. Und da gibt es so eine Art Dämon oder so, ja, der die stößt und der andere zieht sie nach unten. Und auf der anderen Seite, da gibt es jetzt verschiedene Darstellungen, habe ich schon gelesen, hier sieht man einfach so eine Kette von Mönchen oder Nonnen, die da einem nach oben folgen, so durch so ein wolkiges Gebilde hindurch. Was das hier symbolisieren soll, das ist diese Belehrung von Karma, das heißt von eigentlich Ursache, was bedingt, was verursacht unsere Art, wie wir denken, wir empfinden, was hat das für Folgen. Also diese Karma-Lehre sagt eigentlich, es hat alles irgendwo, der Beginn und ist einander verknüpft. Und es gibt nichts, was nicht irgendwie vorherbestimmt ist in einem gewissen Maße durch die Ursache, durch die ganzen Kaskaden von Ursachen, die zusammenwirken und am Schluss zu etwas führen. Um das vielleicht etwas konkreter zu machen, so wie was wir heute, dass ich das euch heute erzählen kann, dass ihr heute hier seid, das hat Ursachen. Wie wir heute erleben, hat Ursachen, ihr wurdet geboren, ihr habt die Schule gemacht, ihr habt Sachen gelesen, ihr habt den Beruf gemacht, es hat euch eben zum Interesse geführt, dass ihr jetzt gerade hier seid. Und auch was ganz anderes im Beruf, alles wie wir das erleben, hat eigentlich ganz viele Ursachen und Wirkungsketten, die zusammenspielen. Und unser momentanes Erleben ist eigentlich das Ergebnis all dieser Milliarden von Ursachen und Vorfahren. Das ist einfach jetzt gerade im Jetzt. Und das, was wir jetzt denken und wo wir weiter Kraft geben, ist wieder die Ursache für das Nächste, für unser nächstes Erleben. Und diese ganzen Belehrungen um diese Karma-Geschichte herum, die sind symbolisiert hier in diesem ersten Kreis. Wir werden uns auch näher noch damit auseinandersetzen. Und dann kommen so wie Radspeichen. Und das könnte man zählen, es sind so 6 Bereiche. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich habe es jetzt anders gezählt hier oben. Ich habe das nummeriert. Und ihr seht auch, wie die heißen. Es gibt praktisch so eine Halbierung. Die geht jetzt hier so durch. Hier so rüber gibt es einen unteren Bereich und es gibt einen oberen Bereich. Und diese Bereiche hier, die symbolisieren unterschiedliche Arten des Erlebens. Und wir nehmen jetzt vielleicht zuerst mal diese unteren Bereiche. Hier in dem Bereich hat hier die Hund, der wird genannt, so die hungrigen Geister. Da sieht man auf dieser Darstellung nicht so gut. Es gibt andere Bilder von Samsara, wo man das besser sieht. Was symbolisiert, das sind eben, ist ein Daseinsbereich, wo es nie genug ist. Es ist immer einfach Durst. Und egal, ob wo ich sitze vor dem vollen Tisch, ich habe alles, es ist nicht genug. Kennt das vielleicht, ihr seid irgendwo, ihr seid alles da, was ihr haben könntet. Ihr seid in den Ferien irgendwo, ein tolles Wochenende, die Sonne scheint, es ist alles da, ihr habt genug zu essen, ihr habt nicht kalt, es bedroht euch keiner, aber es ist doch irgendwie nicht genug, es fehlt noch was. Ich müsste doch das noch haben und ich müsste das noch haben. Das heißt, ich kann das, was ich erfahre, eigentlich gar nicht genießen, weil ich immer noch was will. Ich sitze vor dem vollen Napf und habe doch trotzdem Hunger und werde nicht satt. Und selbst wenn ich was genieße, es ist immer noch eigentlich, es schafft mir keinen Genuss. Sondern wirklich eine zutiefste innere Unzufriedenheit, obwohl alles da ist. Vielleicht kennt ihr es bei euch selber, vielleicht kennt ihr Menschen, denen es so geht oder es ist euch schon so gegangen. Und diese vielleicht, das muss ich noch sagen, diese 6 Bereiche, das könnte man anschauen, als wäre das irgendwo ein Höllenbereich, tatsächlich ein Ort, aber es sind eigentlich eher innere Zustände. Zustände, die wir eigentlich alle kennen. Wir kennen das vielleicht, es ist nicht genug. Eigentlich habe ich jetzt ja alles, das was ich mir wünschte, habe ich jetzt. Vielleicht wollte ich eine größere Wohnung haben, oder ich wollte eine Familie, oder ich wollte den Beruf, oder ich wollte die Partnerschaft, oder ich wollte dorthin in die Ferien und dann bin ich da. Und ist es jetzt genug? Habe ich ja mein Ziel erreicht? Nein, ich sitze da mittendrin und ist immer noch nicht genug. Und das sind so Wesen, die haben einen ganz dürren, langen Hals, sitzen vor einem riesen Topf mit einem großen Löffel und der ist teilweise zu lang, die können sich das gar nicht selber in den Mund geben, kommen auch nicht die Idee, das den anderen zu geben. Also sie sitzen da, können sich gar nicht ernähren und haben dann, wenn sie es selbst könnten, ganz dürre, lange wunde Hälse, selbst wenn sie da mal etwas von der Suppe abbekommen, dann verbrennt sie das. Das ist das Bild, kann man sich das jetzt vorstellen. So ein innerer Erlebensbereich. Da gibt es einen weiteren Bereich, das ist hier der Höllenbereich. Ein da gibt es so zwei Abschnitte eigentlich. Da rechts taucht viel Weiß auf, das sind so die kalte Hölle, da friert man, also es ist eiskalt. Und nebendran ist so die heiße Hölle, da gibt es noch so einen Zwischenbereich. Und ich kenne vielleicht auch so Bilder von Hieronymus Bosch, der hat so Höllenbereiche gemalt, ganz verrückte Bilder, das sind so ähnliche Darstellungen hier drauf. Das sind einfach eigentlich Bereiche, wo ich von Wut und Aversion total erfüllt und zerfressen bin. Es gibt kalte Wut und es gibt so heiße Wut, sagen wir auch, den Begriff können wir. Also es sind so innere Zustände, wo ich völlig in Wut und Aversion und Widerstand verfangen bin. Und nebendran gibt es einen weiteren Bereich, da sind hier viele Tiere drauf, ist der Bereich der Tiere. Das soll so Situationen symbolisieren von Unwissen, von dumpfen Dahinvegetieren, von aber auch getrieben sein durch Feinde, die mich verfolgen und mich fressen wollen. Ich bin praktisch permanent irgendwie auf der Flucht und im Ausweichen. Und irgendwie, ich merke das gar nicht, ich funktioniere einfach in meinen Rädern, ich bin getrieben von dem, was irgend so mein Alltag ausmacht. Ich bin dann einfach so, wie die Tiere, die sind einfach getrieben, nicht unser Hund zu Hause und unsere Katze, denen geht es gut, aber draußen Wildtiere, Vögel, Spatzen, wenn ihr mal Vögel beobachtet, sind permanent nervös, kommt irgendwo eine Katze, ich kann nie irgendwo ruhig sitzen, oder? Die Spatzen hier oder die Amseln im Garten. Die sind nie sicher, ob nicht da im Gebüsch doch noch eine Katze sitzt und die erwischt. Also ist das so dieser Tierbereich. Das sind so Erlebenswelten-Bereiche, die wir kennen, in denen wir mehr oder weniger manchmal sind oder schon drin waren oder die wir bei anderen beobachten können. Und dann gibt es noch so andere Bereiche hier. Es gibt hier, ich schaffe zuerst mit dem oben, diesen Götterbereich. Der Götterbereich ist eigentlich ein sehr angenehmer Bereich. Denen geht's gut, die sind in ihrem Palast, die sind wohlgenährt, die sind satt und zufrieden. Und sind eigentlich so satt und zufrieden und so in sich, dass sie eigentlich gar nichts mehr machen. Also die nützen jetzt nicht ihre Gelegenheit, um sich, weil dieser Reichtum, in dem sie sind, der ist vergänglich, diese Sattheit, die geht wieder vorbei und irgendwann fallen sie wieder in einen anderen Bereich zurück und sie nutzen nicht ihre Situation, in der sie sind, eigentlich um was zu ändern. Kennt ihr vielleicht, wann zünden wir in der Kirche eine Kerze an? Habt ihr vielleicht schon gemacht? Oder wann betet man, wenn es einem nicht so gut geht? Sobald es einem wieder gut geht, vergisst man das Beten. So. Oder ich muss meditieren, weil es geht mir gerade nicht gut. Ich brauche das, oder? Und dann geht es mir gut und dann muss ich auch nicht mehr meditieren. Nein. Also das ist so diese innere Einstellung. Also ich bin vielleicht gerade so einem tollen Gleichgewicht, super. Ich meine, ich hätte es geschafft, aber eigentlich bin ich nur eingelullt in dem, wie es mir gerade geht. Das ist nicht ein Problem in unserer Konsumgesellschaft. Wir sind da alle eben so einem gewissen Götterhimmel, zumindest was das Äußere betrifft. Also so ein Gebiet der Sattheit, der Fülle. Und da gibt es dann so neidische Götter oder neidische Titanen. Denen geht es auch nicht schlecht, aber die sind wieder eifersüchtig auf denen, denen es doch noch ein bisschen besser geht. Und die sägen da auch an dem Baum, der da in den Götter, wo die Götter sitzen, da an so einem Baum, in diesem Art Tempel da. Und die sägen an dem Baum, die neiden das denen. Das sind neidisch eifersüchtig auf die anderen. Also mir geht es zwar gut, aber ich könnte ja noch mehr haben. So ein weiterer Erlebensbereich und dann der letzte ist dieser Menschenbereich. Da ist so beides irgendwo. Da, uns geht es mal gut, uns geht es mal schlecht, wir sind hin und her gerissen, aber sind eigentlich nie auf der sicheren Seite. Und diese sechs Bereiche, die symbolisieren so einfach Arten des inneren Erlebens. Das ist mehr wieder die psychologische Interpretation von dem. Und das war vielleicht auch, was ich heute euch in der Meditation versuchte, euch irgendwie anzuleiten. Wenn ihr so durch euren Tag durchgegangen seid in der Erinnerung, dann ging es euch wahrscheinlich nicht den ganzen Tag gleich. Ihr wart vielleicht wirklich mal einfach eifersüchtig auf jemand, wart ihr im Bereich der neidischen Titanen. Dann gab es vielleicht mal eine Fülle, sogar nach dem Mittagessen hatte ich keinen Hunger mehr, arbeiten muss ja noch geht, war gerade so gut, ich war zufrieden, satt und so. Und dann irgendwann musste ich ja wieder auf die Toilette oder ich musste wieder arbeiten gehen, fiel ich wieder aus diesem Götterhimmel heraus. Ich war vielleicht irgendwo dumpf und getrieben unterwegs in meiner Mühle, ohne das zu merken, gar nicht bemerkt, was eigentlich läuft. Ich habe einfach funktioniert, war ich vielleicht im Tierbereich. Dann war ich vielleicht eine gewisse Zeit, war ich einfach nicht zufrieden mit dem, was ist, sodass ich einfach diesen wunderbaren, klaren Wintertag genossen habe. Ich habe vielleicht gar nicht gemerkt, dass es so ein Tag war oder dieser Sonne, tolle Sonnenuntergang, vielleicht gar nicht gemerkt, weil ich so in meinem Zeug war und ich wollte einfach noch mehr, das war nicht genug, ich habe es gar nicht gemerkt. War ich vielleicht in diesem Bereich dieser hungrigen Geister oder ich war auf jemanden so wütend, auf mich oder auf andere und ich hätte denen geben können, war ich vielleicht für eine kurze Zeit in diesem Höllenbereich. Also diese Bereiche symbolisieren eigentlich so Erlebenswelten, die sich immer wieder wechseln und ineinander übergehen und sich auch überlagern. Und diese Erlebensbereiche entsprechen auch bis zu einem gewissen Grad dem, was wir hier hatten, diese fünf unheilsamen Grundemotionen. Die entsprechen bis zu einem gewissen Grad diesen sechs Daseinsbereichen wieder. Ist nicht ganz deckungsgleich, aber es ist so sehr ähnlich. Und es gibt eben, und in jedem dieser Bereiche, auch diese ganz schlimmen, wie hier dieser Höllenbereich, oder dieser satte Bereich, in jedem Bereich ist, ich erlebe diesen Bereich, weil ich in meinem Film drin bin. Ich bin in meiner Wut gefangen, in meinem Ehrgeiz, in meiner Aversion, in meinem Begehren. Das macht mich völlig dicht. Und es ist möglich, dass ich wie zack aus dieser Wut aufwache. Oder aus diesem Versponnensein in meine innere Mühle. Das ist nur eine innere Mühle, ist mein Erleben. Diese Hölle gibt es nicht aus. Es gibt vielleicht schon Bereiche auf der Welt, die dann sehr diesem Höllenbereich ähneln. Es ist dann nicht nur eine innere Hölle, sondern auch eine äußere Hölle im Kriegsgebiet oder im Hungergebiet und so weiter. Es gibt schon auch äußere Gebiete, die denen schon ähneln. Und deshalb sind wir wohl irgendwo in diesem Götterbereich hier oben wahrscheinlich zu Hause in dieser Welt. Aber wenn wir das als innere Welt anschauen, immer indem ich aus dieser Wut, aus diesem Begehren, aus dieser Aversion, aus dieser Sattheit, aus dieser Dumpfheit aufwache und eigentlich ist es möglich, dass ich sofort aus diesem Film draußen bin. Und wenn ich es nicht bin, bin ich mitten im Film. Und es geht eigentlich darum, wie komme ich in den Film und wie komme ich raus aus dem Film. Und der äußere Kreis da, da hat es noch so Abschnitte. Das habe ich unten, ist das angeschrieben, der dritte Kreis. Dies ist das zwölffache bedingte Entstehen. Ich habe das in meinen MBSR-Kurs und auch schon Vortragsabenden auf 8 eingedampft. Gerade gestern auch. Das Thema im Kurs für die Spitex. Das hier sieht man die 12 Elemente. Der ursprünglichen Belehrung, ist eine ganz frühe Belehrung auch wirklich vom Buddha, wo er das gelehrt hat. Und da geht es eigentlich darum, wie das hängt, wird eigentlich in einer Art und Weise mit Karma zusammen, dass eben unser ganzes Erleben hat Bedingungen. Es ist nicht einfach Gott gegeben, sondern dass ich mich so fühle, hat verschiedenste, nicht nur eine Ursache, manchmal hat es nur eine, so eine Hauptursache, aber hat ein ganzes Netz von Ursachen. Dass ich so denke, dass ich der bin, der ich heute bin, dass ich so reagiere, dass ich da meine Vorlieben habe und so weiter. All das hat vielfältige Ursachen und die sind ineinander verkettet. Das sind so Wirkursache-Ketten, bedingtes Entstehen. Und diese 12 Glieder zeigen eigentlich, wie solches bedingtes Entstehen immer wieder entsteht. Und das Ganze ist jetzt zu einem Rad dargestellt, das dreht sich endlos ganz vielfältig. Ist so wie ein Kaleidoskop, oder? So ein Kind, wo man durchschauen kann, ich drehe dann, gibt mir ein neues Muster. Eigentlich diese Daseinsbereiche aufgrund von Ursache, Wirkung, von karmischen Strukturen, von Grundursachen, das immer wieder neue Erlebensbilder, die permanent eigentlich wechseln. Immer wieder einen neuen Traum, in dem wir eigentlich sind. Und dieses jetzt in der Summe zu verstehen, erstens mal zu sehen, aha ja, es gibt sowas, wie da gibt es eine Radnarbe. Das Ganze ist gehalten irgendwie vor so einer Art Monster. Was ist eigentlich das Monster? Was ist diese Radnarbe? Was sind diese Daseinsbereiche? Was gibt es da für Lösungen in diesen Daseinsbereichen? Weil überall ist da so ein kleiner Bodhisattva, drin. Hier oben in diesem Götterbereich ist zum Beispiel einer oben rechts mit einer Laute, einer Art Gitarre. Und das finden wir in jedem dieser Bilder, finden wir eine Darstellung, andere Darstellung von diesem Alokiteshvara hier. Und das soll so praktisch symbolisieren, in jedem Bereich ist die Befreiung möglich. Ich kann darin versponnen sein oder ich kann einen Weg rausfinden. Ich kann das als Illusion erkennen. Ich bin in dem falschen Film. Ich bin schweißgebadet und vor dem Krimi und habe Schiss. Oder in einem Horrorfilm. Oder ich bin voll in diesem Liebesfilm gefangen und ich weine mit und bin da in einem Film. Da jemand der Strom aus ist, ist der Film weg. Und ich bin draußen. Und es ist eigentlich das Gleiche. Wir sind wie im Film, den wir in uns projizieren aufgrund von Ursache und Wirkung. Und eigentlich ist es ein Film. Und es geht eigentlich darum, über diese Darstellung, diese Art Filme zu erkennen und durch das Erkennen und die Möglichkeiten, die hier als Belehrungen angelegt sind, im Erkennen sich ein Stück weit zu befreien von diesem Gefangensein in diesem Film und in diesem Räderwerk, das endlos dreht und dreht und dreht und samsarisch einfach vor sich hin dreht. Was unsere Gedanken, unsere Empfindungs-, unser Gefühlsmuster ausmacht, eben das, was wir tagtäglich eigentlich erleben. Und dieses tagtägliche Erleben wird dargestellt durch das, aber eben auch Möglichkeiten, dieses Rad, dieses Bild, dieses Erleben anders zu sehen. Und das geht es hier. Und wir werden uns jetzt eben an den nächsten Abenden vertieft mit einzelnen Bereichen auseinandersetzen und über diese Darstellungen auf Belehrungen, die hier schon angelegt sind, vielleicht je nachdem, wie die Diskussion laufen, die Fragen auch wieder auf andere Bereiche noch eingehen, über das, was hier dargestellt ist, könnte man beliebig in weitere Belehrungen einsteigen, die Buddha dann gegeben hat. Die sind entweder hier schon wirklich dargestellt oder dann sind sie verhängt wieder mit anderen Belehrungen zusammen. Und um das wird es also gehen. Und wir haben jetzt mal so einen Überblick gewonnen. Und ich habe ja auf der Rückseite noch, bevor ich das vergesse, hat erstens so ein paar Texte, ich gehe jetzt nicht so wirklich durch, aus diesem Buch eben Gedanken ohne Denker. Seht da auch die Seitenangaben. Und vielleicht haben wir das Wichtigste oben drin, in diesem obersten Abschnitt, ist etwas rot angefärbt. Es ist jedoch, Klammer, habe ich etwas ausgelassen in dem Satz, ein Axiom des Buddhismus, eine Grundannahme oder eine Grundvoraussetzung, eine Basis des Buddhismus, dass Nirvana, die Befreiung, und Samsara, dieses Gefangensein, dass es gleich ist. Es ist nur eine andere Sicht. Und das ist auch das natürlich irgendwo, wenn das wirklich so ist, ist nicht unglaublich, oder? Also diese Möglichkeit, hey, ich muss nirgendwo anders hin. Es ist hier. Ich sehe es noch nicht. Und das liegt dieses Grundaxiom, was auch hier hinten dran ist, trotz all dieser Bedrohlichkeit von diesem Rad, durch diese Bodhisattvas, die hier eingestreut sind, ist eben auch diese andere Botschaft hier drin, hier ist Befreiung jederzeit möglich. Ganz oder in Teilen davon. Und da könnt ihr auch vielleicht die anderen Texte mal durchlesen. Und unten habe ich so ein paar Ideen jetzt vielleicht für die nächsten Zeit. Als erstes, das ist eigentlich so eine Grundgeschichte, die man immer wieder mal auftauchen, nicht nur bei mir, überhaupt bei allen so Belehrungen, ja, mir Zeit nehmen, mal kurz innezuhalten, zu erkennen, aus diesem so Getriebenheit, tierischen Getriebenheit, so dumpfen vor mich hin, einfach funktionieren, mal aufwachen und hey, wie geht es mir eigentlich gerade? Das ist einfach das Erste. Dann merke ich, okay, jetzt, wenn ich da in mich mal reinschaue, da merke ich, jetzt ist gerade irgendwie, ich bin einfach dumpf, so leck mir am Arsch. Ich habe gar keine Lust. So. Ich bin so tierisch unterwegs. Oder ich bin wirklich einfach, ich merke, ich bin so wütend auf den und ich könnte und ich bin eiskalt vor Wut oder ich bin wirklich hitzig. Ich habe zwar alles, aber irgendwie, es fehlt mir doch noch Wasser. Also zu merken, hey, wie geht es mir eigentlich gerade? Und dann kann ich ja sagen, hey, aha, mir geht es gerade so. Da könnte ich ja zuerst denken, eben was ich zu Beginn sagte, es ist schon noch blöd, dass ich so denke, wie kann ich nur, und ich bin ein schlechter Mensch, dass ich so denke, aber eben seit ein paar tausend Jahren geht es den Menschen so, darum ist es hier auch schon abgebildet. Ich bin da nicht allein, also immer schön klar, dass natürlich, dass es gibt, aber ich erkenne es mal, ah, jetzt bin ich gerade in dem Film, in dem wütenden Film. Ah, den wütenden Film, toll. Und jetzt bin ich gerade im satten Film, ich habe gefühlt, ich habe es geschafft. Ich werde mich nie mehr stressen und die Beziehung, die läuft rund, da wird nie was dazwischen kommen, kann mir nichts mehr passieren, ich bin auf der sicheren Seite, bin auch gesund und so. Und schon dann irgendwie, plötzlich kriege ich Durchfall oder ich weiß nicht was, oder bin ich plötzlich aus dem Götterbereich wieder draußen. So zu merken, wo bin ich gerade, fühle ich mich gerade so wirklich sicher und ich habe es geschafft und eigentlich alle anderen, die haben es noch nicht geschafft und mir geht es gut. So einfach zu schauen, wo bin ich so. Das wäre so wirklich mal zu erkennen, damit lösen wir uns ein Stück weit aus dem Film, in dem wir drin sind, in dem wir kennen, ja, ich bin in dem Film. Angenehm oder unangenehm, ist beides da drin, ist nicht nur unangenehm. Kann ich auch diesen Wechsel erkennen? Oder kann ich auch wissen, weil ich weiß, jetzt geht es mir zwar gerade schlecht, aber ich weiß, gestern ging es mir besser und ziemlich sicher in 2 Stunden wird es mir auch wieder anders gehen. Aber jetzt ist es gerade so, okay. Aber das Rad wird sich weiter drehen. Ich werde da im nächsten Bereich wandern. Ich bin dauernd unterwegs. Das ist nicht stabil. Ich war nie mein Leben lang ärgerlich. Oder mein Leben lang verliebt. Oder mein Leben lang, ich weiß nicht was. Interessiert an irgendwas. Es ändert sich. Also ich kann darauf vertrauen, auch es ändert sich. Ich muss mich dem nicht so ausgeliefert fühlen. Und dann kann man sich auch fragen, das geht dann in diese Wissensfrage rein, ja, okay, jetzt merke ich das, schaue ich mich so rein, ich spüre mich rein, ich merke das. Das ändert sich ja, mal schneller, mal langsamer, aber es ist heute nicht mehr am Abend gleich wie noch heute Morgen, als ich aufstand, doch anders. Ich habe vielleicht nur jetzt schon wieder Hunger, habe gerade mein Bauch knurrt, okay, vorher war ich noch satt vor 2 Stunden, jetzt bin ich wieder hungrig, also es ändert sich. Und da kann man sagen, okay, und wer eigentlich erlebt das Ganze? Dieses Erleben da drin. Wer hat das? Das ist mit dieser Frage, das ist eine Kernfrage von buddhistischer Praxis, wer eigentlich erlebt das? Kenne ich den, der das erlebt? Oder die? Das wäre so weitere Fragen, mit denen wir mal einfach im Wissen dieses Bild können wir ja mitnehmen, irgendwo aufhängen. Und jetzt will ich mich daran erinnern, dass wir mal mit diesen Fragen oder so unterwegs sind und damit eigentlich ein bisschen dieses Bild erforschen. Ne? Da erkenne ich dieses bedingte Entstehen. Ne? Ja, da, dies, was ich jetzt traurig bin, hat ja eine Ursache. Ah, okay. Oder jetzt bin ich gerade in dem Film. Merke ich die Vergänglichkeit oder nicht? Also ich kann eigentlich ein wenig jetzt schon mit diesen paar Fragen und dem, was wir jetzt wissen, eigentlich schon schauen, hey, wo entspricht dieses Bild eigentlich meinem Erleben? Und dann können wir an den nächsten Abend dann schauen, okay, mit immer mehr Verständnis von dem, was da abgebildet ist, das noch weiter erforschen, was hier eigentlich dargestellt ist. Das wäre so das, was ich in diesem Jahr vorhabe, an den nächsten Abenden. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist der nächste Abend, dem geht es um dieses Unwissen. Das wäre nicht allein schon ein Jahresthema, aber werden wir versuchen, dieses Unwissen etwas tiefer zu erforschen, also hier oben uns mit diesen 5 Clowns oder toten Köpfen auseinanderzusetzen.